Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Bremsenlos verschuldet. Kolonialismus war gestern. Heute sind große Teile der Welt gezwungen, sich den kapitalistischen Mächten zu unterwerfen. Auszüge aus dem Beitrag von Ralf Wurzbacher auf den Nachdenkseiten. Von einer Schuldenbremse können die Menschen in Laos heute und für wohl noch lange Zeit nur träumen. Ihr Land ist praktisch grenzenlos verschuldet und, oder besser, bremsenlos. Sisyphus wäre heute ein Laote. Alle seine Anstrengungen, den Berg an Verbindlichkeiten abzutragen, sind zum Scheitern verurteilt. Wegen der ganzen Zinsen und Zinseszinsen türmt sich der Haufen immer höher auf. Dabei wirken die über 10 Milliarden US-Dollar, mit denen der Staat in Südostasien gegenüber dem Ausland in der Kreide steht, fast wie Kleinkram, verglichen etwa mit den mehr als 6 Billionen Euro im Falle der BRD. Aber Deutschland ist ein Wirtschaftsriese, Laos ein ökonomischer Zwerg, den seine Schuldenlast schier zerquetscht. 2022 belief sich dieser auf fast 130% des BIP, des Bruttoinlandsprodukts. Allein die Verpflichtungen aus dem Schuldendienst, Tilgung plus Zinsen, zehrten 63% der Staatseinnahmen auf. Allein die Zinszahlungen verschlangen 25%. Die Kennziffern finden sich im Schuldenreport 2024, den das katholische Hilfswerk Miserior und das Entschuldungsbündnis erlassjahr.de vorgelegt haben. Über einen Link zu diesem Beitrag kann der Bericht komplett gelesen werden. Er erscheint jedes Jahr und ist ein eindrückliches und bedrückendes Zeugnis davon, wie sehr sich die Welt immer stärker in Arm und Reich aufspaltet. Auf der einen Seite grassierende Not im sogenannten globalen Süden, auf der anderen der wohlhabende Norden, dessen Eliten selbst mit jeder noch so schlimmen Krise immer vermögender werden. Dabei sind die beiden Phänomene zwei Seiten einer Medaille. Die Schuldenknechtschaft des Nordens ist die historische Verlängerung des Kolonialismus in die neoliberale Ära hinein. Große Teile der Erde werden in Abhängigkeit schwach und klein gehalten, um den reichen und mächtigen Norden noch reicher und mächtiger zu machen. Wie das geht, beleuchtet die Studie insbesondere im letzten von 6 Beiträgen zum Thema Austerität, Ausgrenzung und Sozialabbau am Beispiel von Sri Lanka. Den Inselstaat östlich von Indien drücken, Stand Dezember 2022, öffentliche Schulden im Umfang von 115% des BIP, die die Staatseinnahmen um fast das 14-fache übersteigen. Zu den Gläubigern zählen private Geldgeber, also Banken, Investmentfonds und Versicherungen, multilaterale Finanzinstitutionen wie der Internationale Währungsfonds, IWF, die Weltbank oder Entwicklungsbanken sowie bilaterale öffentliche Akteure, vor allem China und Vertreter der G7 sowie der EU-Staaten. Der Report zeichnet nach, wie die heimische Regierung im Bemühen um das Wohlwollen ihrer Kreditgeber vor mehr als 2 Jahren damit begann, Kürzungsmaßnahmen und eine Reihe restriktiver Eingriffe zu verhängen. Die Rupie wurde abgewertet, wodurch sich Produktions- und Lebensmittel verteuerten. Die Zinsen erhöht, was die Aufnahme von Krediten für Kleinunternehmer unerschwinglich machte. Die Kosten für Energie und Kraftstoff vervielfachten sich und staatliche Investitionen wurden massiv zurückgefahren. Ergebnis: eine beispiellose Schrumpfung der Wirtschaft. Vermutlich die schlimmste seit der großen Depression in den 1930er Jahren. Verbunden mit dem Zusammenbruch vieler Unternehmen und dem Verlust von Arbeitsplätzen im formellen Sektor. auch informelle Lebensgrundlagen seien zerstört worden. Als sich beispielsweise die Kerosinpreise vervierfachten, mussten die Fischer ihre Ausfahrten auf das Meer reduzieren, sodass ihr Einkommen drastisch sank. Wobei das alles nur in sogenanntem vorauseilendem Gehorsam geschah, um sich für ein Schuldenumstrukturierungsprogramm des IWF zu empfehlen. Das trat im März 2023 in Kraft, wird die Lage aber noch verschärfen, weil der Währungsfonds im Gegenzug noch mehr Opfer durch Strukturanpassungen verlangt, insbesondere durch Senkung der öffentlichen Ausgaben auf ein Minimum und den Ausverkauf Sri Lankas Vermögen an ausländische Konzerne. Sri Lankas Haushaltsplan 2024 listet eine ganze Latte an Grausamkeiten auf. Verkauf strategischer Ländereien, die Privatisierung der Energie-, Kraftstoff-, Verkehrs-, Bank- und Telekommunikationsinfrastruktur. Die kommerzielle Agrarwirtschaft soll in Zielrichtung Export und auf Kosten kleinbäuerlicher Strukturen gestärkt. Nach demselben Muster sollen die Fischgründe für die ausländische Konkurrenz geöffnet werden. Außerdem drohe die angestrebte Privatisierung des zentralen Stromversorgers, jahrzehntelange Fortschritte bei der Versorgung der Bevölkerung mit erschwinglicher Elektrizität zunichte zu machen, heißt es im Misereo-Report. Die wirtschaftliche Zukunft von Generationen von Sri Lankern werde für die Interessen mächtiger externer Finanziers aufs Spiel gesetzt. Die Folgen? Steigende Erwerbslosigkeit, Verelendung, Hunger, mehr Schulabbrüche, gleichbleibend miese Arbeitsbedingungen, etwa in den Nähereien, in denen die westlichen Modelabels für Kleckerlöhne ihre Klamotten fertigen lassen. Dazu brutale Repression und Menschenrechtsverletzungen in großem Stil. Wo die Prioritäten des IWF liegen, zeigt folgendes Missverhältnis. Während für den Schuldendienst maximal 4,5% des BIP pro Jahr vorgesehen sind, sollen für das soziale Sicherheitsnetz lediglich 0,6% durch gezielte Bargeldhilfen bereitgestellt werden. Dies, obwohl sich die Armutsraten verdoppelt haben. Aber ist Sri Lanka mit den gestutzten Zahlungsverpflichtungen nicht geholfen? Im Gegenteil, Schulden an sich sind schon schlimm. Und die Last wird und wurde seit jeher auf die einfache Bevölkerung abgewälzt. Aber kein bisschen besser verhält es sich mit den vom Westen diktierten Programmen zur Schuldenerleichterung und Umschuldung. Diese wirken wie ein Dosenöffner für Konzerninteressen. Großzügigkeit gibt es nur gegen das Zugeständnis der Bittsteller, ihr Land und ihr Volk noch mehr zu unterwerfen, noch mehr ausbeuten und ausbluten zu lassen. Vor diesem Hintergrund sind das Lamento der Regenten des Westens angesichts der ökonomischen und rechtsstaatlichen Rückständigkeit von Regionen jenseits der Grenzen der kapitalistisch-demokratischen Wertegemeinschaft nur noch bigott und abstoßend. Es ist vorneweg der Westen, der mit seiner politökonomischen Vorherrschaft jede gedeihliche Entwicklung in seinen nachkolonialen Besitzungen im Keim erstickt. In Zahlen? Im Schnitt sind die Ausgaben der Länder des globalen Südens für Tilgung und Zinsen ihrer Auslandsschuld 11-mal höher als die für Sozialleistungen, 4-mal höher als die für die Gesundheitsversorgung, 2,5-mal höher als die für Bildung und 12,5-mal höher als die für Klimaanpassungsmaßnahmen. Dem UN-Bericht A World of Debt zufolge leben derzeit mehr als 3,3 Milliarden Menschen in Staaten, die mehr Mittel in den Schuldendienst stecken als in Bildung und Gesundheit. für den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, spiegelt sich darin ein systemisches Versagen der Weltgemeinschaft. Die Natur wird einem System neokolonialer Ausbeutung geopfert, liest man im Vorwort des Schuldenreports. Die globale Schuldenkrise sei eine der wesentlichen Ursachen für Hungersnöte und ein maßgeblicher Grund, warum die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung nicht erreicht werden. In ihrer Not und zwecks Devisenbeschaffung setzten die Leidtragenden massiv auf den Export heimischer Güter und Rohstoffe, was ebenso auf Kosten der Bevölkerung gehe. Zu den Konsequenzen zählten ein beschränkter Konsum und die Vernachlässigung von Nachhaltigkeitskriterien und Arbeitsrechten in der Produktion. Nur umfassende Schuldenerlasse könnten einen Ausweg aus der Krise bieten, mahnte Miserior und nahm die Bundesregierung in die Pflicht. Die müsse jetzt ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag erfüllen und sich beim Summit of the Future der UNO im September 2024 und im Vorfeld der 4. Internationalen Entwicklungsfinanzierungskonferenz im kommenden Jahr für einen neuen Schuldenmanagementkonsens einsetzen, heißt es bei erlassjahr.de. Zentraler Maßstab müsse sein, dass die Menschenrechte in den Schuldnerländern wieder in den Vordergrund drücken und nicht die Profitinteressen der Gläubiger. Gelegenheit zum Umsteuern hätten schon in der kommenden Woche der IWF und die Weltbank bei ihrer Frühjahrstagung in Washington. Dort steht auch die Überprüfung der Schuldentragfähigkeitsanalysen auf der Agenda, die bisher viel zu optimistisch ausgefallen seien. Im Vorfeld hätte die deutsche Ampelregierung am 3. April ein Zeichen setzen können. Dabei hatte der UN-Menschenrechtsrat per Resolution festgestellt, Zitat, dass die Schuldenlast die zahlreichen Probleme der Entwicklungsländer verschärft, zu extremer Armut beiträgt und ein Hindernis für eine nachhaltige menschliche Entwicklung ist und somit ein ernsthaftes Hindernis für die Verwirklichung aller Menschenrechte darstellt. Zitat Ende. Vom BRD-Vertreter gab es dafür keine Zustimmung.